So, schön euch von hier vorne zu sehen und schön nach dieser Woche, wo ich krank zu Hause im Bett lag, mal was anderes zu sehen, außer die Bettdecke und so gerade irgendwie so ein Spalt aus dem Fenster raus von draußen. Und was man da gesehen hat, war irgendwie auch nicht immer schön die Woche, gell? Viel Regen und so weiter. Jetzt ist wenigstens mal richtig winterlich kalt, da freut man sich doch mal. Gell? Der Roman schlägt bitte für mich einmal 2. Mose 3 auf, das brauche ich vielleicht nebenher, um ein bisschen reinzugucken. Ja, wir wollen eine neue Predigtserie starten. Passend zu diesem Jahr wollen wir anfangen mit einer Predigtserie, die sich tatsächlich mit dir beschäftigt. Und zwar mit der Frage, wie möchtest du eigentlich sein und wie darfst du sein? Wie bist du eigentlich gedacht von Gott her? Weil wir glauben, dass Gott dich geschaffen hat, dich und mich. Du bist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass du da bist. Es ist kein Versehen. Es ist auch kein Zufall, dass du so bist, wie du bist. Gott wollte dich. Gott ist auch begeistert von dem, was er da hinbekommen hat. Gott ist sowieso gut. Wenn er etwas schafft, dann ist das auch gut. Und ja, es ist in Mitleidenschaft gezogen, weil wir Menschen uns von Gott verabschiedet haben und weil wir versucht haben, ohne ihn auszukommen. Aber dennoch ist Gott nach wie vor noch ein Gott, der sagt, ich stehe zu dir, ich bin begeistert von dir, ich will dich, ich bin für dich. Und das ist so wichtig zu wissen. Und gleichzeitig sagt Gott auch zu dir, hey, ich würde mir so wünschen, dass du zurückkommst zu dem, wie du gedacht warst von Anfang an. Weil derjenige, der dich gemacht hat, der weiß auch, wie du am besten funktionierst. Der Erfinder weiß auch, was du brauchst, damit du wirklich ja, so leben kannst, wie es wirklich gut ist für dich und auch für andere. Ja? Und das ist dieser Grundgedanke von dieser Predigtserie. Und wir haben es bewusst so formuliert, dass es heißt, so will ich sein. Weil ich glaube, es braucht immer auch eine Entscheidung von uns, dass wir sagen, Gott, ich will auch so sein, wie du mich gedacht hast und wie es deinen Gedanken entsprochen hat, als du diese Erde geschaffen hast. Und dass ich mich aufmache und sage, Gott, ich will das entdecken, was du so für mich bereithältst. Ja, gleichzeitig erleben wir aber auch, dass es manchmal schwierig ist, so in diese Dinge, die Gott für uns so gedacht hat, reinzukommen, oder? Und heute haben wir diesen ersten Teil unserer Predigtserie und der heißt, so will ich sein, ich will erwartungsvoll sein. Was bedeutet denn das? Ich will etwas von Gott erwarten. Ich will etwas vom Leben erwarten, weil ich irgendwo weiß, der Gott, der mich geschaffen hat, der hat mich nicht nur einfach geschaffen, damit ich so vor mich dahin vegetiere, oder? Der hat mich nicht nur dafür geschaffen, dass ich abends vorm Fernseher sitze und RTL 2 anschaue. Gott sei Dank nicht. Dem widerstehen wir im Namen Jesus, ja. RTL 2 ist nicht vom Herrn. Nein, aber mal... Das nur so nebenbei. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden persönlich hier gekränkt, aber ich könnte auch noch ein paar Serien aufzählen, wenn du magst, wo ich auch denke, dass die nicht vom Herrn sind und so weiter. Aber das mal nur so nebenbei. So will ich sein, erwartungsvoll. Ich will kein Couch-Potato sein, sondern ich will etwas von Gott und vom Leben erwarten. Und ich darf das auch, weil Gott mich gemacht hat. Ja, wie kennst du das aber auch? Dass irgendwo deine Erwartungen Dämpfer bekommen können in deinem Leben. Guck mal, als ich in der Grundschule war, da habe ich durchaus, man glaubt es heute kaum, habe ich durchaus zu den besseren Schülern gehört. Ich war immer einer von denjenigen, die am allerschnellsten fertig waren mit den ganzen Aufgaben, die so zu machen galt. Hausaufgaben nicht so, aber in der Schule war so ein Wettkampfding bei mir. Ja, die Arbeitsblätter durchrauschen und als erstes das Mathe-Arbeitsblatt oder das Deutsch-Arbeitsblatt fertig haben. Ich habe es geliebt. Ich war immer einer der Besseren, okay? Das ging bis zur 5. Klasse, da war ich auch immer noch einer der Besseren, sogar in Mathe. Und so kam ich damals in Niedersachsen sogar in beide A-Kurse. Das gab es in Englisch und das gab es in Mathe. Da gab es A-Kurse. Ja, da war man ein A-Schüler. Und dann bin ich da reingekommen in beide A-Kurse. Und ich dachte, wow, da geht was und so. Und bis dahin mochte ich Schule eigentlich. Und irgendwie in der 6. Klasse kam der totale Absturz. So irgendwie auch von mir und von meiner Persönlichkeit, wie ich da so geworden bin. Aber auch so von den schulischen Leistungen. Plötzlich ging gar nichts mehr. Mathe, Physik und so weiter. Die erste 6 meines Lebens. Ich weiß noch, wie ich sie nach Hause getragen habe. Weniger stolz. So, ne? Also das war gar nicht so schön alles. Und da ist in mir echt was aufgekommen, dass ich nicht mehr wirklich die Erwartung hatte, dass ich zu den guten und leistungsfähigen Leuten gehöre. Ja? Ich war immer noch gut in Sport, das war so meine einzige sichere Base, aber alles andere wurde so gedämpft. Okay, dann kam ich auf die Realschule, da bin ich so ganz gut durchgeschlittert, ich musste nicht zu viel tun, aber ich war auch nicht überragend. Und es war immer so in mir die Erwartung, hey, so viel geht da nicht bei mir. Und dann war ich fertig, 10. Klasse, und irgendwo, naja, eins wusste ich halt auch, so richtig gleich schon arbeiten wollte ich auch nicht. Ne? Mir war klar, arbeiten bedeutet auch arbeiten. Ne? Und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht solltest du doch noch irgendwie weitermachen und so. Und dann habe ich mir geguckt, was wäre wohl die bequemste Variante, wie ich weitermachen könnte. Und damals hat man mir so gesagt, mach Wirtschaftsgymnasium, das schafft jeder. Und da habe ich gedacht, das ist gut. Wenn das jeder schafft, dann vielleicht ich auch. Guck mal, und dann kam so ein Moment, ich habe das schon öfters erzählt, meine Jugendlichen wissen das, dass Gott in mein Leben reingeredet hat. Und er sagt, ich weiß das noch abends, ich saß abends an meinem Schreibtisch oben in meinem Zimmer mit dieser Anmeldung fürs Wirtschaftsgymnasium. Und Gott sagt, nein, Öli, geh aufs normale Gymnasium. Und dann bin ich heulend runter zu meinen Eltern und ich habe mich fürs normale Gymnasium angemeldet. Was ich nicht wusste, das war eins der schwierigsten Gymnasien von ganz Niedersachsen, aber meine Frau war da. Also die war noch nicht meine Frau, aber von daher war es auszuhalten. Ne? Aber, und wisst ihr, nach einem halben Jahr war so richtig schlecht. Da ging gar nichts. Ich habe dann nach einem halben Jahr so ein Gespräch gehabt, wo sie mir gesagt haben, also sie würden es noch mal ein paar Monate mit mir versuchen, aber es wird vermutlich nicht funktionieren. Und das war so weiter alle meine Erwartungen. Und da war ein zweiter Moment, dass Gott zu mir redet. Ja? Und ich habe in der Zeit schon angefangen, mehr mit Gott unterwegs zu sein. Und ich habe so deutlich gespürt, wie Gott in meine Gedanken reinspricht und mir einfach sagt, Öli, du wirst dieses Abitur bekommen. Und das hat echt was mit mir gemacht. Weißt du, da war keine Erwartung, dass ich das wirklich schaffen könnte eigentlich. Aber weil Gott zu mir geredet hat, da keimte plötzlich Erwartung und ein gewisses Maß an Hoffnung auf. Und es war auch so. Ich habe nicht glorreich mein Abitur geschafft, aber ich habe es geschafft, okay? Und dann und weil ich das geschafft habe, diese Erwartung irgendwo von Gott auch erfüllt wurde, ja, da ist in mir dann auch so dieser Gedanke aufgekommen, vielleicht ist doch mehr möglich, als ich zuletzt gedacht habe. Und ich habe dann ja studiert und alles Mögliche. Und weißt du, heute sage ich mir immer, ey, wenn Gott will, dann könnte ich auch noch Dr. Öli werden. Ja? Also ich könnte noch irgendwo meinen Doktor machen und so. Verstehst du, damals irgendwo in der 6. Klasse sind meine Erwartungen irgendwo kaputt gegangen und ich habe nicht mehr wirklich an mich selbst geglaubt. Aber Gott hat mir da wieder rausgeholfen und hat mir eine ganz andere Haltung innerlich wieder gegeben. Und heute glaube ich tatsächlich auch an mich und an meine Fähigkeiten. Und das ist ein Geschenk Gottes, oder? Und vielleicht kennst du das auch. Du hast vielleicht auch mal für eine Sache gebrannt und dann kam irgendwie die Erfahrung, kam das Leben und viele von deinen Erwartungen, von deinen Hoffnungen sind enttäuscht worden und du hast nicht mehr gebrannt für all die Sachen, für die du mal gebrannt hast und du hast viele Dinge nicht mehr für möglich gehalten, die du mal für möglich gehalten hast. Stell dir einen Lehrer vor, ja, der hat vielleicht mal dafür gebrannt, sich in Kinder und Jugendliche zu investieren und dann trifft er auf böse Eltern und auf manche Schüler, die sie mobben. Ja, ich weiß noch, wie ich es mal geschafft habe, dass meine Englischlehrerin unten auf der Treppe saß und geheult hat, weil ich so richtig sie fertig gemacht habe, oben in der Klasse und ich gehe raus und ich gucke so in den Flur und sehe sie da unten heulen, gehe rein und ich sage, Leute, ey, wir haben es geschafft, die sitzt da unten und heult, alle haben gejubelt und gegrölt, die haben es unten sicher gehört und so. Wahnsinn, wenn du mit solchen kleinen Terroristen dann irgendwie zusammenkommst als Lehrer, ja, dann können deine Erwartungen schon mal in den Keller gehen. Oder ich stelle mir vor, ich musste an Jürgen denken, den Ingenieur, ja, der sich so irgendwie vielleicht bei den Gedanken hatte, ich entwerfe, ich entwickle was, ich erfinde irgendwas, ich bringe was zum Laufen und am Ende ja, hängt er zwischen verschiedenen Abteilungen und es geht nur noch um die Frage, wer ist schuld, dass man den Liefertermin nicht hält, es geht nur noch um Lieferfristen und um irgendwelche Kunden mit Sonderwünschen und so weiter. Oder Polizisten und Anwälte, die sich irgendwann mal für Gerechtigkeit einsetzen wollten und die heute sagen, sorry, unsere Welt ist nicht so. Unsere Welt ist einfach so daneben, vergiss es mit Gerechtigkeit. Und sie sind völlig desillusioniert und haben vielleicht manchmal gar keinen Bock mehr auf ihren Job. Oder Pfleger und Krankenschwestern, die sich mal für Menschen einsetzen wollten, aber jetzt ist der Rücken kaputt, Bandscheibenvorfall, Knie und was weiß ich. Und sie sagen sich, ey, was ist das hier eigentlich noch? Oder ein Handwerker, der irgendwann mal gesagt hat, oh, ich liebe es, etwas mit meinen Händen entstehen zu lassen. Aber jetzt hat er irgendwie ständig Kunden, die nicht zahlen und alles Mögliche in dieser Richtung. Ja. Und er muss nur noch buckeln und so weiter. Und er sagt sich, was ist eigentlich mal mit dem passiert, was ich irgendwann mal wollte? Als Paar kennt man das vielleicht auch, oder? Am Anfang so viel Romantik, man hat sich gefragt, was werden wir alles gemeinsam erleben, unsere Beziehung, ein einziges Abenteuer. Und jetzt, hey, nach ein paar Jahren ist von der Romantik nur noch der Tick übrig, gell? Und du denkst, ja, sie tickt nicht ganz richtig oder er tickt nicht ganz richtig. Das ist noch da, aber ansonsten auch nicht mehr viel mehr. Oder man hat irgendwann Kinder bekommen und was hat man am Anfang nicht alles in den Kindern gesehen, was für Hoffnungen für sie gehabt, was hat man sich vorgestellt, was sie alles noch werden. Und heute ist man nur noch guter Hoffnung, dass sie vielleicht nicht Terroristen, Diktatoren oder was auch immer sonst werden. Ja? Und du denkst dir, was ist eigentlich mit mir passiert? Im Glaubensleben kann einem das ja auch so gehen, oder? Früher konntest du es kaum erwarten, dass du so deine Geschwister, deine Familie in der Gemeinde wieder siehst und heute denkst du, oh nein, nicht schon wieder die ewig gleichen Gesichter und gleichen Phrasen, die ich heute am Sonntagmorgen aushalten muss. Am Anfang hast du deine Bibel verschlungen und heute sagst du dir, ach, muss ich echt schon wieder die Bibel lesen, oder? Du hast gebetet für alles und für jeden und hast erwartet, dass Gott was tut und heute insgeheim betest du vielleicht noch, aber eigentlich glaubst du gar nicht mehr so richtig daran, dass Gott irgendetwas tun wird. Weißt du, jemand hat das Ganze mal auf eine Formel gebracht, ich glaube, ich habe die mitgebracht. Enttäuschungen ist gleich Erwartungen geteilt durch Erfahrung. Man könnte auch so formulieren, ey, weißt du, die Erfahrung, die ist deine Erwartung zum Frühstück, oder? Die zerhäckselt und zerstückelt die und dann bleibt manchmal gar nicht mehr so viel übrig. Und dann, weißt du, dann kommen Leute auf so pseudoschlaue Dinge, weil wenn sie diese Erfahrung so auch gemacht haben, dass sie gesagt haben, Mensch, Erwartung ist irgendwo auch gefährlich, denn wenn sie nicht in Erfüllung gehen, dann bist du am Ende nur noch enttäuscht, dann sagen Leute sowas wie, habe ich gelesen auf so einer Karte oder so, es ist besser, man hat keine Erwartungen an nichts und niemanden, denn wenn man nichts erwartet, wird man von nichts und niemandem enttäuscht. Ja, Halleluja. Das ist ja ein toller Ratschlag, oder? Und dann sehe ich auch noch Christen, die manchmal solche Sprüche teilen und denken mir, was stimmt nicht mit dir? Weißt du, wenn du nicht bereit bist, dich enttäuschen zu lassen, dann kannst du gar nicht leben. Das ist völlig unmöglich. Du kannst nicht leben, ohne enttäuscht zu werden. Erwartungen, das stimmt, die beinhalten immer ein Risiko. Und so funktioniert unser ganzes Leben. Du kannst gar nicht leben, ohne ein Risiko einzugehen. Aber dennoch glaube ich, dass wir Erwartungen brauchen, damit wir in unserem Leben in Bewegung kommen. Und wir brauchen Erwartungen auch an Gott, damit wir in unserem geistlichen Leben in Bewegung kommen und die Dinge so von ihm bekommen, die er für uns bereithält. Komm, wir schauen uns mal jemand aus der Bibel an, der auch mal Erwartungen hatte, die aber dann ziemlich kaputt gegangen sind durch die Erfahrungen, die er gemacht hat. Und ich will da eine kurze Bibelstelle nur lesen. Die Geschichte geht hier 2 Kapitel in der Bibel und da werde ich auch ein bisschen drauf eingehen, aber wir werden nicht alles lesen. Und zwar 2. Mose 3, die Verse 1 bis 4. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters, in Midian und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt war. Also das war wirklich diese außergewöhnliche Sache an diesem Ereignis. Mose hat dort in der Wüste, wo er war, sicherlich öfters mal brennende Büsche gesehen, weil das einfach normal war, dass in der Wüste sich Dinge entzünden können und dann brennen. Das kannte der. Aber dass hier ein Busch brennt, aber nicht kaputt geht, das war das Besondere. Und das wollte Mose sich näher angucken. Ja? Da sprach er zu sich, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Mal nur so weit, alles Weitere schauen wir uns jetzt mal an. Weißt du, wenn du heute da bist und du merkst, hey, ich habe eigentlich überhaupt keine Erwartungen mehr, weder an das Leben noch an Gott. Oder zumindest sind die auf einem sehr, sehr niedrigen Level. Die entsprechen eigentlich auch gar nicht dem, was ich alles so in der Bibel sehe. Da sehe ich Menschen, die hatten größere Erwartungen. Da sehe ich Menschen, die haben auch was mit Gott erlebt. Aber weißt du, ich habe echt Schwierigkeiten noch daran zu glauben. dann glaube ich, ist es wichtig, dass du verstehst, warum deine Erwartungen im Keller sind. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Erwartungskiller in unserem Leben identifizieren. Was macht eigentlich unsere Erwartungen kaputt, auch unsere Erwartungen an Gott? Und wenn wir die erkennen, dann glaube ich, können wir sie auch hinter uns lassen, können wir sie auch zum Kreuz bringen und loswerden. Und hier habe ich dir mal ein paar Erwartungskiller mitgebracht, die Mose kannte. Und wenn du ehrlich bist, dann wirst du schnell merken, aha, jo, das kenne ich auch. Das sind auch meine Erwartungskiller ganz oft. Erwartungskiller Nummer 1 bei Mose war, dass er selber total versagt hatte. Verstehst du? Mose, der glaubte einfach nicht mehr an sich. Der sagte sich da schon möglich, dass vielleicht es Gott gibt und dass der auch irgendwas tun kann. Aber mit mir, das wird ganz schwierig. Und das war so, weil Mose einfach etwas erlebt hatte, was etwas mit ihm gemacht hat, dass er nicht mehr an sich und auch an Gott irgendwo glauben konnte, der einen Weg mit ihm gehen will. In 2. Mose 3, Vers 11, also in demselben Kapitel, lesen wir, dass Gott zu Mose sagt, Gott kommt zu Mose und sagt, hey Mose, ich hab eine gute Idee. Du kennst ja dein eigenes Volk in Ägypten, in der Sklaverei und wie schlecht es ihnen geht. Mein Plan ist der, Mose, ich nehme dich, schick dich zum Pharao, zum mächtigsten Mann, den du kennst, und du wirst ihm sagen, dass er mein Volk aus Ägypten entlassen soll. Du wirst dieses ganze Volk aus Ägypten führen in das Land, was ich für sie vorherbestimmt habe. Und was sagt Mose? Was ist seine erste Reaktion? 2. Mose 4, Vers 11, 3, Vers 11, er sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten führe? Was war der Hintergrund davon? Weißt du, eigentlich will Mose hier sagen, Gott, ich hab's doch schon versucht. Denn genau so war es gewesen. Mose, der ist ja am Hof von Pharao aufgewachsen, der hat all die schwierigen Dinge, die sein Volk so erleben musste, nicht miterlebt. Dem ging es wirklich gut. Der hat in Saus und Braus irgendwo gelebt. Der war auf der Sonnenseite des Lebens. Und aber als er erwachsen wurde und mehr mitbekommen hat, wie es seinem Volk geht, da ist in ihm irgendwie so ein Zorn aufgewacht und er hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass mein Volk, das Volk, von dem ich abstamme, dass es dem Volk in Ägypten hier so schlecht geht, dass sie so versklavt werden, so ausgebeutet werden, dass man ihnen nicht genug zum Leben lässt, aber immer noch zu viel zum Sterben und irgendwie alles von ihnen holt, was es so gibt. Mose ist wütend geworden. Und er sagt Gott hier, und Gott, weißt du, was ich damals gemacht habe? Erinnerst du dich noch an die Situation? Mose hatte nämlich so einen Streit mitbekommen, wo einer von den Ägyptern mal wieder einen von den Israeliten verprügelt hatte, weil er nicht genug arbeiten wollte, nicht genug geliefert hatte. Und Mose ist so wütend, dass er hingeht und er erschlägt den Typen und verbuddelt ihn irgendwo im Sand. Okay? Und dann ein paar Tage später geht er wieder raus und er sieht zwei aus seinem eigenen Volk, zwei Israeliten miteinander streiten. Und er schaltet sich da ein und er will vermitteln und sie sagen ihm, hey, was ist los mit dir? Wer bist du, dass du hier uns irgendwas zu sagen hast? Willst du uns auch töten? Und dann checkt er, oh nein, mein Mord ist irgendwo nicht geheim geblieben. Die wissen das und er ist geflüchtet. Und weißt du, ich glaube, das ist, was Mose hier denkt. Er sagt sich, wer bin ich, Gott, dass du mich gebrauchen willst? Gott, du siehst doch, was ich bis jetzt hinbekommen habe. Ich hab überhaupt nichts geschafft. Ich habe es geschafft, einen Ägypter umzulegen. Aber das hat meinem Volk null Freiheit gebracht. Gott, und dann bin ich abgehauen und jetzt lebe ich hier seit 40 Jahren in diesem fremden Land und ich hüte Schafe. Gott, das ist, was ich hinbekommen habe. Und wisst ihr was, Mose hatte irgendwo auch, glaube ich, in sich auch so diesen Gedanken, hey, und Gott, selbst das, was ich in diesen 40 Jahren hier hinbekommen habe, ist nicht besonders viel. Denn was haben wir gerade gelesen? Weißt du, Mose ist 40 Jahre, lebt er in diesem Land Midian, er hat dort eine Frau gefunden, sein Schwiegervater war einer der leitenden Leute dort. Und es heißt aber ausdrücklich über Mose, dass er immer noch die Herde von seinem Schwiegervater Jethro hütete. Ey, überleg mal. 40 Jahre lang hütet er nur die Schafe von anderen Leuten. Ist das dein Ernst, Mose, dass du es in 40 Jahren nicht schaffst, mal wenigstens eine kleine eigene Herde dir aufzubauen? Wenn wir uns an die andere Geschichte von so einem Schäfer in dem Alten Testament erinnern, da war Jakob, hey, der hat es innerhalb von einigen Jahren geschafft, eine eigene Herde aufzubauen. Die war richtig groß, die war richtig gewaltig, der ist zum reichen Mann geworden irgendwo. Und Mose sagt sich, Gott, ich hab irgendwo hier nichts hinbekommen. Ich habe in Ägypten nichts hinbekommen und ich habe hier nichts hinbekommen im Exil. Gott, was willst du denn von mir? Das wird nichts bei mir. Und ich bin auch keiner, der Menschen überzeugen und mitreißen kann. Ich bin das alles nicht. Gott, ich bin ein Versager. 2. Mose 4, Vers 11 steht, da sagt Mose zu Gott, ich konnte noch nie gut reden. Ich habe eine unbeholfene Sprache und eine schwere Zunge. Also Mose hatte kein gutes Selbstbild. Mose sah sich als Versager und das hat ihn daran gehindert, etwas von Gott zu erwarten. Dann der zweite Punkt ist Ablehnung, die Mose auch erlebt hatte, oder? Im ersten Vers von Kapitel 4 sagt Mose zu Gott, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Also Mose sagt, Gott, das ist ja schön, dass du mich hier beauftragst und diese ganze Nummer mit dem Dornbusch, das ist wirklich verrückt. Aber ganz ehrlich, ich kenne doch meine Leute und ich kenne mich, das habe ich dir ja gerade schon gesagt, wenn ich zu denen gehe und sage, Gott ist mir erschienen und ich bin euer Retter jetzt, ich soll euch hier aus Israel, aus Ägypten rausführen, die werden mir nicht glauben, die werden mich für geisteskrank halten, die werden mich für einen Spinner halten, die werden sagen, Gott ist dir überhaupt nicht erschienen, du bist Balabala. Woran lag das? Ich glaube, das lag ganz stark daran, an dem, was er erlebt hat mit diesen beiden Leuten, wo er den Streit schlichten wollte. Denn die hatten irgendwie was Ähnliches zu ihm gesagt. Die hatten gesagt, wer bist du? Nach anderen Worten, hey, Mose sah sich vielleicht in dieser Zeit so ein bisschen als der Freiheitskämpfer, der vielleicht doch in der Lage wäre, irgendwo wegen seiner Ausbildung und wegen seiner Kindheit, der Ägypten so gut kannte und so weiter, in der Lage wäre, irgendwo was zu machen, irgendwo was hinzubekommen, dass sein Volk frei wird. Aber er hat direkt das Erste erlebt, dass sein Volk sagt, hey, wer bist du? Was sollen wir mit dir verzogenem Schnösel, der irgendwo am Hof vom Pharao aufgewachsen ist? Was willst du? Wir können dich gar nicht gebrauchen. Du bist gar keiner von uns. Und das Dritte, was wir sehen, ist, dass Mose einfach total im Alltagstrott versunken war. Guck mal, es ist ja so genial. Moses Leben lässt sich immer in 40 Jahren zusammenfassen. Er war 40 Jahre in Ägypten, Leben in Saus und Braus. Dann war er 40 Jahre in der Wüste und da war Einöde pur. Und dann hat er 40 Jahre, ja im Grunde waren es wieder 40 Jahre Wüste, wo er sein Volk dann durch die Wüste geführt hat, weil die ungehorsam waren, bis sie irgendwann mal dahin gekommen sind, wo sie wirklich hinkommen sollten. Und jetzt musst du dir das mal so vorstellen, hey, Mose war jetzt schon 80 Jahre alt. Hey, 40 Jahre waren vergangen, seitdem er das erste Mal so diese Idee hat, ich könnte vielleicht derjenige sein, der was macht und der mein Volk befreit. Ich könnte vielleicht hier der William Wallace von Ägypten sein. Und der sagt, oh, niemals nehmen sie uns unsere Freiheit und so weiter. Und der vielleicht so eine Guerillatruppe aufbaut oder was auch immer, okay? Und ich meine, damals, da war er 40, oder? Mit 40 stehst du in der Blüte deines Lebens. Du bist nicht mehr ganz so dumm wie mit 30. Hoffentlich. Hoffentlich. Aber du bist noch fit. Du kannst noch was wuppen, oder? Da geht noch was mit 40. Mit 50 und 60 auch. Versteht mich nicht falsch. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Dann wartet Gott 40 Jahre noch und du bist 80. Und jetzt kommt er auf die Idee, dass du dein Volk befreien sollst? Gott, das ist doch jetzt kein guter Zeitpunkt. Gott, du hast zu lange gewartet. Und dann kommt noch dazu, hey, dass Mose jetzt 40 Jahre lang nichts anderes als Wüste und Schafe und ein bisschen Gras gesehen hatte. Du darfst dir das ja nicht vorstellen, die Gegend, die wir da kennen, wie die Lüneburger Heide, ja, oder wie irgendwas, wie so eine Graslandschaft in Neuseeland, so à la Herr der Ringe. Also so war das da nicht. Das war eine ziemliche, wo Mose da unterwegs war, das war eigentlich so eine Felswüste, wo es zwischendurch mal ein bisschen Gras und ein paar Büsche gab. Aber das war sehr, sehr dürr, wenn du dir mal Bilder davon anschaust. Das war wirklich eine trostlose Gegend. Und dann waren deine einzigen Kumpels, die du hast, 40 Jahre lang Schafe. Verstehst du, ich glaube, bei Mose, da ging das nur noch mäh. Der ist morgens aufgewacht in der Wüste, schält sich auf seinem Schlafsack und sagt, guten mäh. Ich glaube, dem ist gar nichts mehr anderes eingefallen, ja? Das war alles, was er irgendwie wusste. Seine Antwort auf alles war irgendwie nur mäh. Weißt du, es gibt gerade einen Film im Kino, der heißt Aquaman. Ich glaube, Mose war der Sheepman. Der konnte nur noch in Kategorien von Wolle, von Milch und von Gras und so weiter denken. Hey, Ich meine, gut, wir stellen später fest, das Volk Israel war gar nicht so anders als blökende Schafe. Also wahrscheinlich hatte Mose die Geduld gelernt, ja, die er brauchte für den Job, den er jetzt zu machen hatte. Und wahrscheinlich hatte er auch genau in dieser Gegend, wo er später auch mit dem Volk Israel unterwegs war. Er hatte auch das Land kennengelernt und er wusste schon, wie es läuft. Aber das ahnte er ja alles nicht. Verstehst du, wenn du 40 Jahre lang nur Mäh und Bäh hörst, dann erwartest du doch nicht mehr wirklich viel. Und dann kommt einer zu dir, auch wenn es ein Engel Gottes ist, und sagt zu dir, ich will dich führen, ich will euch führen in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Das war ja schon Hirtensprache, verstehst du, was ich meine? Milch fließt, das hat der Hirte verstanden. Das war, wenn es den Schafen so gut geht, wenn die so vollgefressen war, dass sie die Milch kaum noch halten konnten. Das floss schon irgendwie alles immer unten raus. Er wusste schon, wovon Gott redet da, okay? Dass das ein Land ist, wo einfach Reichtum da sein würde und so weiter. Aber nach 40 Jahren, da sagte sich Mose, ach komm, geh mir weg, ich kann das alles gar nicht glauben. Und das Letzte, was wir sehen als an Erwartungskillern bei Mose, ist das, dass er, glaube ich, ganz falsche Erwartungen hatte, wie das alles laufen würde mit ihm so und dem Volk, das er in die Freiheit führen wollte, oder? Ich glaube tatsächlich, von dem, was wir hier alles jetzt schon über Mose gehört haben, von dem, wie er damals aufgetreten ist, er schlägt gleich ein, ja, und von dem, wie er irgendwo auch so Führer so sieht, ja, in seinen Augen. Das muss einer sein, der reden kann. Gott, ich kann nicht reden und so weiter. Das muss eine beeindruckende Persönlichkeit sein. Gott, wer bin ich? Ja, ich glaube, er hatte ganz falsche Vorstellungen davon, wie Gott das mit ihm machen wollte. Der sah sich wirklich hier so mit blau und weißem Gesicht angemalt, so als Freiheitskämpfer auf dem Feld stehen oder so als Guerillatyp, der immer wieder so Angriffe vielleicht gegen die Ägypter führt, so Nadelstiche, bis die irgendwann nicht mehr können und dann lässt er sie frei. Oder er sah sich vielleicht jemand als jemand, der das Land Ägypten gut kannte und auch die Oberschicht gut kannte und der durch geschickte Verhandlungen irgendwo das Volk befreien würde, sodass sie gar nicht mehr anders konnten, als sie die Israeliten ziehen zu lassen. Der sah sich als derjenige, der einfach den Job machen würde. Und die Wahrheit ist, Mose ist nie zu diesem Mann geworden. Nie. Mose war nie der glorreiche Held, der irgendwie sein Volk in die Schlacht geführt hat und der durch große Reden irgendwie mit den Feinden irgendwelche Verträge ausgehandelt hätte. Er war auch nie derjenige, der sein Volk sonderlich beeindruckt hat. Guck mal, anders können wir uns das doch gar nicht vorstellen, dass Gott Wunder über Wunder durch Mose tut und das Volk meckert trotzdem alle zwei Tage über Mose. Ich glaube, das ist nur so zu erklären, dass Mose nicht besonders beeindruckend war. Ich glaube das wirklich. Und wenn du dir das auch mal anschaust, guck mal, dieser Traum, den Mose so hatte, ich bin der große Führer meines Volks, der ist nie in Erfüllung gegangen. Hey, das erste Mal schon, als Israel in die Schlacht wirklich dann gezogen ist, das erste Mal, als sie in der Wüste irgendwo so einen Krieg führen mussten, wisst ihr, was Moses Job war? Nein, der ist nicht so einem Volk vorangestürmt, irgendwie so wie Napoleon da auf dieser Brücke da, ich weiß gar nicht, wo das war, wo er dann irgendwo die Schlacht entschieden hat. Hey, das war nicht Mose. Mose war nicht mal dabei. Unten hat Josua, sein Assistent, das Volk in den Kampf geführt. Mose stand auf einem Berg und hat gebetet. Halleluja. Verstehst du? Ja, wir sagen ja, alles wird im Gebet und so weiter bewegt und so weiter. Aber ganz ehrlich, du möchtest doch manchmal schon derjenige sein mit dem Schwert in der Hand und der sagt, come on, jetzt gehen wir aber durch und so weiter, oder? Mose ist nie diese Person geworden. Das war nie seine Berufung. Er musste diese falsche Erwartung, die er hatte, die musste er loslassen. Die musste er loslassen. Mose war immer derjenige, der davon gelebt hat, dass er einfach mit Gott in Verbindung war. Und dass Gott ihm genau gesagt hat, was er tun soll. Und dann konnte Mose was tun. Und sonst war er ziemlich aufgeschmissen. Und ehrlich gesagt, selbst dass Mose wirklich immer an der Spitze geblieben ist von dem Volk Israel, solange er lebte, das lag nicht an seinen großen Fähigkeiten. Das lag daran, dass Gott sich im Zweifelsfall total hinter ihn gestellt hat und gesagt hat, no, ich stehe hinter dem Mose. Ich habe den Mose berufen. Also, Freunde, Finger weg von dem. Aber an Mose selber lag es nicht. Mit anderen Worten, der musste falsche Erwartungen an das, was er tun würde und an die Person, die er sein würde, die musste er einfach hinter sich lassen. Und was ich damit nicht sagen will, ist, dass es immer nur so ist. Wir sehen auch andere Beispiele in der Bibel. Hey, David war derjenige, der sein Volk wirklich als Held in die Schlacht geführt hat. Der hatte andere Baustellen. Der durfte dann eben manches so in der Beziehung zu Gott nicht tun. Oder hat er nicht erlebt? Kein einziges, also gut, du kannst jetzt sagen, dass natürlich das war ein Wunder, wo er den Riesen Goliath erschlagen hat, aber ansonsten, guck mal, David hat kein einziges Wunder getan, wie Mose das getan hat. Gott hat nichts dergleichen durch ihn getan. Oder wir sehen einen Nehemia, der tatsächlich, würde ich sagen, hauptsächlich mit menschlichen, mit analytischen Fähigkeiten, mit Managementfähigkeiten diese Stadtmauer dort hochgezogen hat. Das war das, womit Gott ihn begabt hat, ganz natürlich. Der hatte schon einen Job vorher, bevor Gott ihn berufen hat, der in diese Richtung ging, einen Ministerposten. Und genau so hat Gott ihn berufen. Da ist kein einziges wirkliches, übernatürliches Wunder dabei in seiner Geschichte. Verstehst du? Und wir müssen einfach manchmal diese Erwartungen, die wir an uns haben und an unser Leben und so, die müssen wir Gott zur Verfügung stellen und sagen, Gott, ich will nicht, dass es so läuft, wie ich es mir vorstelle. Ich will einfach das tun, was du für mich hast. Und das kann ein wichtiger Punkt sein, dass wir falsche Erwartungen aufgeben. Ja, ich habe so ein bisschen, ich glaube, das war so wie Mose hat sich als Superman gesehen, aber in Wirklichkeit ist er direkt beim ersten Flug gegen irgendeine Wand geflogen oder ja. Weißt du, ich glaube, worauf es ankommt, ist jetzt, dass du dir göttliche Erwartungen schenken lässt. Unsere eigenen Erwartungen an das Leben und auch an den Glauben, die reichen nicht, um uns zu ernähren. Die reichen nicht, um uns durchzubringen unser Leben lang. Das ist zu wenig. Es reicht nicht, wenn du selbst in dich hineinschaust und guckst, was da ist. Das wird nicht reichen. Es reicht nicht, dich selbst zu motivieren. Das wird nie funktionieren. Du brauchst Motivation und du brauchst Hoffnung und Erwartungen, die dir von Gott geschenkt werden, die durch den Heiligen Geist in dir lebendig gemacht werden. Das ist der Schlüssel, damit du ein erwartungsvolles Leben führen kannst. Und jetzt stehst du vielleicht da und fragst dich, ja Mensch, kann ich überhaupt auch Erwartungen haben, dass irgendwas in der Art, was Mose erlebt hat, auch in meinem Leben passiert? Ich sage dir, nein, du hast bestimmt nicht die Berufung von Mose, irgendein Volk zu befreien und irgendwohin zu führen. Wahrscheinlich nicht, ja. Und vielleicht musst du auch manches andere biblische Vorbild, was du da so hast, musst du auch zugeben, na, das ist vermutlich nicht das, was durch mich passieren wird. Aber darum geht es gar nicht. Eins darfst du aber sicher wissen, dass Gott auf jeden Fall etwas mit dir vorhat. Weil Gottes Prinzip immer ist, Menschen zu berufen und etwas mit ihnen zu machen. Und schau mal, das will ich mit dir auch noch kurz lesen. In dem Kapitel, bevor Mose hier Gott am Dornbusch begegnet, da heißt es in den letzten Vers am Ende mit drauf gemacht auf die Folie, da heißt es über Gott, er sieht Israel in der Gefangenschaft in Ägypten und es heißt über Gott, und Gott sah auf die Israeliten und er nahm sich ihrer an. Das ist der letzte Vers, bevor Gott Mose an diesem Dornbusch begegnet. Was heißt das? Guck mal, Gott nimmt sich was vor. Ich werde derjenige sein, der mein Volk befreit. Aber was tut er als Allernächstes? Er beruft einen Menschen, den er schickt, dass er mit ihm gemeinsam die Aufgabe erfüllt. Das ist immer Gottes Prinzip. Wenn Gott etwas vorhat, dann werden als Nächstes Menschen berufen, die genau das umsetzen sollen. In der Kraft Gottes und mit seiner Gegenwart und all dem, was da ist, in seiner Weisheit und so weiter. Aber es ist immer Gottes Art, Menschen zu berufen. Das sehen wir durch die ganze Bibel. Es ist sehr, sehr selten, dass Gott etwas ohne die Menschen tut. Und das liegt ja nicht daran, dass er nicht klarkommen würde ohne Menschen. Also aus Gottes Sicht würde ich sagen, durch Menschen macht er sich alles komplizierter. Also das könnte man auch sauberer regeln mit Engeln. Die machen immer genau das, was sie sollen und so weiter. Aber der Mensch, ach du liebe Zeit, ja, das ist ja herausfordernd, oder? Gottes Weg ist einfach immer der, dass er Menschen beruft und mit ihnen etwas tut. Und soll ich dir was sagen, wenn Gott sich deine Familie anschaut und er sagt, hey, ich will mich dieser Familie annehmen, dann wird er als Nächstes Leute in dieser Familie ansprechen und berufen und sagen, ich will durch dich eine Veränderung bringen. Weißt du, wenn Gott einen Konflikt sieht zwischen Menschen und er sagt, ich will mich um diesen Konflikt kümmern, dann wird er als Nächstes mit einem Menschen reden und sagen, hey, ich habe dir mal was zu sagen. Es wird mal Zeit, dass du den ersten Schritt machst oder was auch immer in der Richtung. Hey, wenn Gott Menschen sieht, irgendwo in einer Nachbarschaft, wo er sagt, die brauchen mich, die brauchen Hoffnung, die brauchen Vergebung, die brauchen eine Begegnung mit mir, dann wird er als nächstes sagen, aha, da wohnt ja einer von meinen Leuten, ganz in der Nähe von diesen Leuten. Und den möchte ich jetzt gerne berufen, damit er sich auf den Weg macht. Hey, wenn Gott eine Gemeinde anschaut und sagt, boah, ich will mich dieser Gemeinde annehmen, ich will Glauben in diese Gemeinde reinschenken, ich will Ermutigung in diese Gemeinde reinsehen, ich will Liebe in diese Gemeinde reingeben, ich will Fleiß, ich will Finanzen in diese Gemeinde reingeben, dann wird er als nächstes Menschen ansprechen und sagen, hey, ich will mich meiner Gemeinde annehmen, bist du dabei? Das ist einfach Gottes Art und Gottes Methode. Und ich finde es so spannend, wie Gott dann mit diesen ganzen Erwartungskillern von Mose umgeht. Er spricht die nämlich alle an und ich versuche das jetzt ein bisschen abzukürzen. Okay? Nummer 1, Gott sagt zu Mose, du hast dir bestimmte Erwartungen gemacht, wie du so diesen Job machen würdest, wie du mein Volk befreien würdest. Hey, ich sende dich auf meine Art. Ich sende dich auf meine Art. Und Gott sendet Mose, indem er ihm ziemlich klar sagt, was er sagen soll, was er tun soll und mit einer ziemlich einfachen Botschaft. Das ist nicht besonders tricky. Er sagt einfach, geh hin zum Pharao und sag, er soll mein Volk ziehen lassen. Sag ihm, er soll euch noch sozusagen die Bezahlung geben für eure Arbeit, die ihr über Jahrhunderte dort geleistet habt und euch entlassen. Und by the way, wenn er nicht macht, was ich ihm durch dich sage, dann habe ich noch einen Plan B und dann tust du das und das und das. Also ganz anders als das, was Mose erwartet hat, ist das, was Gott ihm sagt. Okay? Und das ist so wichtig, dass wir uns auch da von Gott führen lassen und sagen, hey, ich habe eine bestimmte Art für dich, wie ich dich senden möchte, wie ich dich gebrauchen möchte, dass wir uns darauf einlassen. Dann als zweites sagt Gott zu Mose, Mose, du empfindest dich als Versager? Und Gott sagt zu ihm, Mose, ich zeige dir, wie ich das benutzen kann, was du hast, um das zu tun, was ich tun möchte. Und ich finde es so spannend, guck mal, Mose, der sich selber so als Versager fühlt und er denkt, ich, wer bin ich und was kann ich schon und so weiter. Was sagt Gott zu ihm? Gott fragt ihn einfach, was hast du in deiner Hand? Was hast du in deiner Hand? Und Mose guckt auf seine Hand und er sieht den Hirtenstab, den er in seiner Hand hat und sagt, ein Stab. Guck mal, das wäre dein Arbeitsgeschäft. Ich weiß nicht, was du so machst, ja. Für mich wäre das mein Laptop, okay. Das ist das, was ich irgendwie so, oder ja, hauptsächlich mein Laptop, was ich so 90% meiner Arbeit irgendwie benutze, okay. Weiß ich, für dich wäre das der Schraubenschlüssel oder keine Ahnung was, ja, oder was auch immer. Und Mose sagt, hey, ich habe was, ein Stab. Super, hä? Stück Holz. Und Gott sagt, Hammer, wirf diesen Stab auf den Boden. Und dann passiert das erste Wunder, aus diesem Stab wird eine Schlange. Und Gott sagt ihm, hey, das ist ein Zeichen, was du benutzen sollst, um den Pharao zu überzeugen. Und ich finde es so spannend. Guck mal, das ist wirklich das Einzige, was Mose hat. Aber das ist alles, was Gott braucht. Gott braucht nicht mehr als das, was du hast. Gott kommt mit dem klar, was du bist und was du hast. Er braucht nicht mehr. Du musst nicht erst noch mehr lernen und so weiter, bevor er dich gebrauchen kann. Gott will direkt mit dir anfangen. Und wir, weißt du, wenn wir diese ganze Geschichte später lesen, dann sehen wir, wie viele Wunder Gott mit diesem Stab tut. Da wird Wasser zu Blut, da wird das Meer geteilt, da kommt Wasser aus dem Felsen. Alles mit diesem komischen Stück Holz. Und ich finde es so spannend, nach dieser Begegnung, die Mose am Dornbusch mit Gott hatte, da heißt es, dass Mose seine Frau und seine Kinder nahm und dann haben sie sich auf Esel gesetzt und das heißt noch, und Mose nahm den Stab Gottes in die Hand und dann sind sie losgezogen. Wie abgefahren. Das war einfach nur ein Hirtenstab und plötzlich heißt der Stab Gottes. Weißt du, das ist das Geheimnis, wenn Gott die Dinge berührt, die du hast, auch wenn du sie für völlig klein, für völlig lächerlich hältst in deinen Augen, dann wird daraus ein gewaltiges Werkzeug Gottes. Verstehst du, was ich meine? Gott hat genug Ressourcen, um aus dem, was du hast, etwas Gewaltiges zu machen. Das, was wir durch die ganze Bibel hindurch sehen, oder? David mit seiner Schleuder, der Junge mit seinen 5 Broten und 2 Fischen. Immer ist es reichen Gott Kleinigkeiten, der kann das alles benutzen. Und auch das, was du hast, reicht ihm völlig aus. Mose fühlt sich abgelehnt und ich finde es so spannend. Gott begegnet ihm, das Erste, was Gott zu ihm sagt, aus dem Busch heraus ist: Mose, Mose. Mehr sagt er gar nicht. Weißt du, Gott ist derjenige, der dich beim Vornamen kennt. Gott ist derjenige, der ganz genau weiß, was in deinem Namen alles drinsteckt, an Erfahrungen, an Enttäuschungen, an Selbstbild und so weiter. Und er spricht dich in dem total an und er sagt: Mose, du bist abgelehnt worden? Guck mal, ich begegne dir und ich unterstreiche doppelt, dass ich dich kenne und dass du mir wichtig bist. Mose, Mose. Mose, Mose. Weißt du, du kennst das vielleicht auch. Manchmal würdest du deinen Namen am liebsten loswerden. Du würdest deine Vergangenheit am liebsten loswerden. Du denkst vielleicht: Oh meine Güte, Gott, warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Aber Gott steht heute da und er sagt: Roman, Roman. Ja? Ina, Ina. Jenny, Jenny. Jürgen, Jürgen. Was auch immer. Er unterstreicht doppelt, dass er dich kennt und dass er dich will. Und ich finde es so spannend. Mose hat ja Angst, dass sie ihn ablehnen werden. Und guck mal, später gibt es eine Situation, wo er wirklich abgelehnt wird, wo auch irgendwo sein eigener Bruder und seine eigene Schwester, die Mitleiter waren im Volk, so den Aufstand proben gegen Mose. 4. Mose 12, 6 bis 8 lesen wir das. Und da heißt es, wie Gott hier spricht, es heißt: Hört meine Worte. Wenn unter euch ein Prophet ist, dann will ich der Herr mich ihm kundmachen in Gesichten oder mit ihm reden in Träumen. Also will auf eine bestimmte Art zu diesen Menschen reden. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, offen und nicht in dunklen Worten. Und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Weißt du, wir sind nicht heute als Leiter in der Position, wie Mose war. Das ist mir schon wichtig zu sagen. Und an diese ganze Rede vom Gesalbten des Herrn, der irgendwie besonderen Status genießt in der Kirche auch, da halte ich, sage ich mal so, nicht besonders viel davon, weil ich erstmal daran glaube, dass im Neuen Bund, im Neuen Testament, jeder Gläubige gesalbt ist durch den Heiligen Geist. Das heißt nicht, dass es nicht auch besondere Berufungen immer noch gibt, ja, und dass wir schon auch Ehre und Respekt bestimmten Leitern entgegenbringen sollen, das finden wir auch. Ja, jemand, der vorsteht, der also eine Gemeinde leitet und besonders im Wort dient, der ist doppelter Ehre wert und so weiter. Natürlich finden wir das. Aber ich will da sein, ich bin da vorsichtig, so Menschen zu überhöhen. Okay, das ist mir wichtig. Aber ich sehe schon auch, wenn Gott jemanden beruft, dann bestätigt er ihn auch. Und das will ich dir auch sagen, selbst wenn du dich von Menschen abgelehnt fühlst, wenn Gott dich beruft, dann bestätigt er dich auch, so wie er es für Mose getan hat. Guck mal, und dann, Mose ist in seinem Alltagstrott und was ist die Lösung, die Gott ihm anbietet? Er begegnet ihm auf eine übernatürliche Art und Weise. Oder diese Begegnung an diesem Dornbusch, die wird Mose nie vergessen haben. Wir sehen das ja, er ist ja selber derjenige, der diese Geschichte hier überliefert und aufschreibt. Diese 5 Bücher Mose bis auf den Schluss, die gehen ja auf Mose zurück. Und wir sehen, wie sehr ihn das geprägt hat und wie sehr das seine Identität geprägt hat. Das hat er nie vergessen. Und das ist, was Gott auch für dich tun will. Er will dir immer wieder besondere Begegnungen schenken. Im Gottesdienst, zu Hause, vielleicht auf einer Konferenz oder wo auch immer. Oder mit Menschen in der Kleingruppe, die für dich beten oder die dich ermutigen. Gott will immer wieder deinen Alltag auch durchbrechen. Das ist die Art, was Gott tun möchte. Okay, jetzt habe ich vergessen weiterzumachen. Das ist, was Gott dir sagt, da wo deine Erwartungen im Keller sind. Ich sende dich auf meine Art. Ich rüste dich aus, ich nehme dich an und ich durchbreche deinen Alltag. Ich will vielleicht ganz kurz mit 2 Storys das abschließen. Ich habe so drüber nachgedacht. Ich bin damals direkt von der Bibelschule, vom Theologischen Seminar Beröhr, wo jetzt auch gerade unser Joel ist, bin ich direkt hier nach Pforzheim gekommen. Und ich weiß noch, wie ich zu Hause an meinem Schreibtisch saß, der war damals schon im Schlafzimmer, ist immer noch im Schlafzimmer. Und ich habe so eine Mindmap gemacht mit den verschiedenen Gemeinden, mit denen ich im Gespräch war. Und dann habe ich geguckt, was so die Pros und Kontras sind. Und ja, am Ende lief es irgendwo auf Pforzheim raus. Ich war schon immer sehr, so ein strategischer Mensch und ich habe auch darum gebetet und so weiter, aber ich habe mir auch schon genau überlegt und so weiter. Und weißt du, dann kam so die Zeit, als ich hier war, also ich sag mal so, ehrlich gesagt, wir haben jetzt nicht gleich in den ersten Jahren hier voll das Feuerwerk angebrannt und das ist alles durch die Decke gegangen hier in der Gemeinde. Und es gab so manchen Moment, wo ich so in mir dachte, Gott, boah, wo ist eigentlich die Ermutigung, die ich brauche? Wo ist eigentlich dieses Umfeld, in dem ich selbst wachsen kann? Ich gebe hauptsächlich und so weiter. Das waren schon so Gedanken, die in mir waren. Und ich glaube, dass du die auch kennst in den verschiedenen Situationen und Diensten und Aufgaben, wo du drinstehst. Du sagst, Gott, boah, ich komme doch hier zu kurz. Und dann kommen so Gedanken, oh, wenn ich in so einer größeren Gemeinde wäre und ich hätte noch so einen richtig coolen Pastor, von dem ich lernen könnte, ja, so wie so einen bekannten Typen, begnadeten Prediger und Leiter, das wäre ja was. Und warum habe ich das nicht? Und dann habe ich auch manchmal so ein bisschen eifersüchtig draufgeschaut, boah, was andere Leute, die sind noch jünger als ich und so, was die alles für Chancen gleich bekommen, wen die alles treffen und so weiter. Und das war so manchmal so ganz leise in meinem Herzen, okay, so diese Gedanken. Und du kennst das vielleicht irgendwo auch, dass du sagst, Gott, boah, warum hast du mich da reingewurschtelt, wo ich jetzt drin bin? Gott, was ist denn, das ist doch ein Fail, das ist doch eine Fehlplanung, irgendwas hast du falsch gemacht jetzt. Weißt du, aber jetzt ist mir immer mehr klar geworden, wie sehr das richtig war und wie sehr Gott all das, was er in mir tun wollte und wo er mich hinbringen wollte und was er in mir hervorbringen wollte, dass er das genau hier in Pforzheim auch zum Vorschein gebracht hatte. Ich glaube, dass ich der Prediger bin, der ich heute bin, weil ich hier wirklich so viel gepredigt habe, wie ich das woanders niemals gedurft hätte in einer anderen Gemeinde. Ja? Ich glaube, ich habe erlebt, wie Gott mich trotzdem an all die Positionen gebracht hat, obwohl ich irgendwo in der kleinen Gemeinde hier im Süden irgendwo war, oder? Ist mir jetzt mal so klar geworden, ich bin im Vorstand von unserer Bewegung, ich bin im Vorstand hier in der Allianz und ich meine nicht, dieses Amt interessiert mich gar nicht, aber die Gelegenheit, die ich dadurch bekomme, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die viel weiter sind als ich, ja, von denen ich lernen darf und so weiter, ist gewaltig. Guck mal, Gott hat alles gemacht, genau hier, wo ich war. Das hat ihn gar nicht gehindert, das zu tun, was er mit mir vorhat. Jetzt gerade habe ich ein geniales Angebot bekommen. Joels Papa rief mich an. Joel weiß das wahrscheinlich, ne? Und er hätte eigentlich als Leiter von unserer Bewegung jetzt eine Tour im April machen sollen nach Australien. Ja? Hätte dort die Pfingstbewegung kennenlernen sollen und die gründen da ganz viele Gemeinden und er hätte Inspiration dort bekommen sollen und so weiter. Hey, und jetzt geht das für Johannes nicht, weil er einfach ein paar heiße Eisen da gerade im Feuer hat, die er schmieden muss, ja, Aufgaben, die er einfach jetzt angehen muss. Und er ruft mich an und er sagt, hey Öli, ich will, dass du für mich dahin fliegst nach Australien und so weiter. Guck mal, wie spannend, oder? All das ermöglicht Gott mir hier. Und ich denke mir so, ja, es ist nicht alles so gewesen, wie ich mir vorgestellt habe, dass die Dinge zustande kommen, aber alles, was Gott wirklich in meinem Leben tun will, das tut er. Und er ist nicht daran gehindert, dass die Umgebung so ist, wie sie ist. Oder dass es anders ist, als es in meinem Kopf war. Verstehst du? Gott weiß, was er tut. Das will ich damit einfach sagen. Ein zweiter Gedanke. Ich habe oft nicht mehr so viele Erwartungen, dass Gott mich gebraucht, um im persönlichen Gespräch Menschen neugierig zu machen auf Jesus. Menschen, die noch nicht im Glauben unterwegs sind. Menschen, die keine Christen sind. Und ich glaube, dass ja 98% der Deutschen dazugehören. Ja? Also das nur, damit wir uns da verstehen. Und ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen echt erleben dürfen, wie Gott auch da Dinge wieder durch mich getan hat. Also einmal, wir haben so eine Familie, die wohnt direkt ein Haus neben uns in diesem Hochhausblock und wir fragen uns ja sowieso immer, wie lange müssen wir noch in dieser Wohnung bleiben? Ja? Und ich empfinde immer, dass Gott sagt, naja, so lange, bis ihr alle Aufgaben erfüllt habt, die ihr hier in diesem Häuserblock habt. Ne? Und dann sagst du, okay Gott, dann bring it on, ja? Zeig uns, was die Aufgaben sind. Und dann habe ich neulich wieder mitbekommen, meine Frau unten vorm Fenster quatscht wieder mit irgendwem da lautstark und die ist sowieso jemand, die kann connecten und so, das ist irgendwie, es ist voll ihr Ding und so. Ne? Und dann kommt sie hoch und erzählt mir von den Gesprächen mit der Frau, die heißt Olga und der Mann, wir wissen immer noch nicht, wie der heißt und so, ne? Aber egal, wir treffen die laufend. Und dann sagt sie zu mir so einen Satz, und Öli, diese Familie ist sowas von dran für uns. Okay, weil meine Frau ist echt so eine Frau des Glaubens auch und dieser Gedanke ist mir hängen geblieben. Ich wusste genau, das hat Gott durch sie geredet, auch zu mir. Und dann gehe ich neulich in unser Netto und normalerweise, ich habe noch nie großartig jetzt ein Gespräch da in dem Netto geführt oder so, aber weißt du, ich sehe den Mann an der Kasse stehen aus dieser Familie, also schätze mal ungefähr in meinem Alter, vielleicht auch ein bisschen älter, und ich gehe rein und ich würde das normalerweise nie machen, aber ich direkt so im Reingehen, Hand hoch, so, hi, ne, so, und gehe weiter. Und er guckt so irritiert, hat auch eine Mütze auf und so, hat mich gar nicht erkannt, glaube ich, ne. Und dann ist er wohl noch mal in den Laden gekommen und später haben wir uns da getroffen und ach, du bist das? Und ich sage, ja, schön. Und dann hat er draußen auf mich gewartet, dann haben wir ein richtig gutes Gespräch gehabt. Ja? Und ich merke so, da fängt Gott an, jetzt was zu tun. Eine zweite Geschichte, die am Freitag dabei waren beim Gebetsabend, die wissen das schon. Ich wollte zum Friseur gehen am letzten Samstag. Okay, da war Allianz Eröffnungsgottesdienst und ich wusste, da kommt auch die Pforzheimer Zeitung. Und ich dachte, ich bin es meiner Gemeinde schuldig, dass ich zumindest so gut aussehe, wie es möglich ist. Ja? Da habe ich gedacht, also es ist mir manchmal nicht wichtig genug, so wie meine Haare aussehen und so, dass meine Frau arbeitet an mir. Und dann bin ich zum Friseur gegangen, hatte ja keinen Termin, gehe in die Stadt und ich wusste dort in der Nähe von der Schlössergalerie, da sind ja viele Friseure. Ja? Und ich komme an dem ersten Friseur vorbei und innerlich spüre ich, wie Gott zu mir sagt, das ist er, da geh rein. Und ich hatte bestimmte so Vorstellungen, ich hatte da schon mal ein Gespräch in diesem Friseur und ich dachte mir so, oh nee, heute nicht und so. Ne? Und du weißt, ne, wir... Pastor einer Pfingstgemeinde, wir glauben daran, dass Gott heute noch redet und so weiter. Ne? Und wenn du sowas hörst von Gott als gehorsamer Pastor einer Pfingstgemeinde, du, was machst du? Du gehst einfach weiter. Ne? Und du denkst dir, ich guck erst noch mal einen anderen Friseur an. Vielleicht ist da ja auch was frei und ich muss da nicht hin. Ne? Dann gehe ich zu dem Friseur, den mir meine Frau empfohlen hatte. Und ich sehe schon, oh nein, alles voll. Nicht mal mehr ein Sitzplatz, wo ich warten könnte, frei. Und dann denke ich so, na gut, Gott, ich gehe zurück und guck noch mal. Ne? Und dann war tatsächlich nur der Friseur und eine Kundin noch drin und dann bin ich reingegangen. Und es war echt cool, wir haben ein richtig cooles Gespräch gehabt. Er hat mich gleich so gefragt, hey, was machst du noch am Wochenende und so. Und dann kann man ja reden, ne? Und dann hat er schon mal gewusst, ich bin Pastor und so ein paar Sachen und ein bisschen erzählt, wie wir so Gemeinde bauen und so weiter. Und am Ende standen wir bei der Kasse und ich wusste schon die ganze Zeit während dem Gespräch, Gott sagt zu mir, hey, frag ihn, ob er irgendeine Not in seinem Leben hat und biet ihm an, für ihn zu beten. Und es war dann ganz cool, Gott hatte vorgesorgt für mich, ja, so ein bisschen der ängstliche Mann. Es war keiner mehr im Laden, es kam auch kein neuer Kunde. Und wir stehen an der Kasse und ich sage mir als erstes, es gibt ihm ordentlich Trinkgeld. Also habe ich ihm 4 Euro Trinkgeld gegeben schon mal. Ne? Und ich dachte mir, der kann gar nicht ablehnen. Ne? Das ist so, naja, macht euch Freunde mit dem Mammon und so, ihr kennt die Bibelstellen. Ne? Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, hey, David Hieser, wir waren schon per Du und so weiter. Ich sage, David, ey, jetzt hast du schon mal einen Pastor hier. Wie wäre es, wenn ich noch für dich bete? Hast du irgendeine Herausforderung, irgendein Problem? Bist du krank? Irgendwas, wo ich für dich beten kann? Und ich habe das auch am Freitag gesagt, ich habe noch nie erlebt, dass jemand abgelehnt hat, wenn ich ihm angeboten habe, für ihn zu beten. Das ist echt eine coole Möglichkeit, mit Menschen so warm zu werden. Und dann habe ich so gemerkt, wie es so leicht feucht wird um seine Augen rum. Und er sagt mir, oh, meine Freundin hat jetzt gerade vor ein paar Tagen mit mir Schluss gemacht. Ich war ganz lange mit ihr zusammen. Ich bin so am Ende, ich komme überhaupt nicht mehr klar. Ne? Das war ihm nicht anzusehen vorher. Der war freundlich, der war nett und alles. Ne? Und ich sage, hey David, ich glaube an einen Gott, der übernatürlich tröstet, den du total wichtig bist und so weiter. Ein bisschen mit ihm da geredet und dann habe ich gesagt, komm, ich will jetzt für dich beten. Und er sagt, ja, danke und will schon wieder weitergehen und seine Sachen sauber machen. Und ich habe einfach angefangen zu beten. Er dachte, ich bete zu Hause, weißt du, der kannte das nicht so. Habe einfach mit ihm dort vor Ort gebetet, dass Gott ihm begegnet und so weiter. Und habe einen neuen Friseur gefunden, ne? Das ist doch was. Und ich will dich einfach ermutigen, selbst da, wo deine Erwartungen im Keller sind, von Gott darfst du immer noch was erwarten. Von Gott darfst du immer noch was erwarten. Und Gott möchte all die Erwartungskiller in deinem Leben ansprechen. Und vielleicht hat er das heute ja auch getan durch meine Predigt. Wollen wir kurz die Augen schließen? Ich will beten, das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Herr, wir stehen am Anfang vom Jahr 2019, Herr. Und wir wollen dir einfach unser ganzes Leben hinlegen. Alle unsere Erfahrungen und alle unsere Enttäuschungen, die damit verbunden sind, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wir aber ganz neu Erwartungen an das Leben haben dürfen. Erwartungen für Veränderung, Erwartungen dafür, dass du uns gebrauchst, Erwartungen dafür, dass unsere Gemeinde wächst. Erwartungen dafür, Herr Jesus, dass unsere Freunde und Bekannten Teil von dieser Kirche werden, Herr Jesus, weil du uns gebrauchst, um sie neugierig zu machen, um sie einzuladen, all diese Dinge. Herr, wir wollen neue Erwartungen haben, weil du gesagt hast, Herr, dass du dich in unsere Familien investieren willst, in unsere Ehen investieren willst, in unsere Kinder investieren willst. Herr, wir wollen neue Erwartungen haben an dich, Herr. Herr, wir bringen dir unsere Erwartungen in Enttäuschung. Wir bringen sie vors Kreuz, Herr. Und wir beten, dass sie ihre Macht verlieren über unserem Leben. Wir beten, dass sie ihre Macht verlieren, Herr Jesus, uns von dem fernzuhalten, was du in unserem Leben tun möchtest, Herr. Wir bitten dich um neue Ermutigung, um neuen Glauben, um neue Hoffnung. Und danken dir, dass du ein Gott der Hoffnung bist, Herr. Gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus, alle Ehre sei dir. Amen.